Herzlich willkommen zum MTMT Podcast, der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts Andreas Klingseisen und Christopher Herrmann.
Was bringt dir dein 200 Kilo Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht?
Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche.
Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest?
Du musst einfach ein Menschenmensch sein.
Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse.
Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber.
Ich bin jetzt weg, kann kein Feedback mehr geben. Ich spreche jetzt mit dem roten, mit dem Anführer der roten Riesenkänguru-Familie. Bis später.
Und damit
herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom MTMT Podcast.
Was ist denn eigentlich mit dem Ding Folgenummer und so weiter?
Weißt du, Folgenummer weiß der Basti. Ja, ich weiß ja die Folgenummer. Das ist ja.
Du weißt es
ja. Das ist ja hier eine professionelle
Veranstaltung.
Veranstaltung. Ich wollte, was ist Operation. Unternehmung. Unterfangen,
Okay.
Das ist Folge 309. 309 und sie kommt am 14.12. raus, falls euch das interessiert. Apropos 14.12., ihr habt aktuell die Chance, die Gravitas Masterclass 3 zu schießen bei Manolo. Also checkt rüber zu Manolo, zum Gravity Coach und guckt euch das an. Das ist ein ziemlich einmaliger Deal. Viel mehr muss ich dazu, glaube ich, jetzt auch gar nicht sagen.
Alle Sachen, die der Manolo macht, sind gut, also go get it.
MTMT approved. Was auch MTMT approved ist, ist Löwenbraten, Löwenanteil.
Löwenbraten.
Mit dem Code MTMT bekommt ihr 10% auf alle Sachen von Löwenanteil.
Meinst du, man könnte sich auch einen Braten daraus machen? Also halt so eher so eine, wie so eine Rolle, also man nimmt quasi ein Glas Löwenanteil oder mehrere und verwickelt den.
Boah, ich hab's mir gerade schon vorgestellt. Nee, das machen wir nicht.
Wieso denn nicht? Du nimmst so einen Blätterteig. Und wraps quasi den Blätterteig um das Chili zum Beispiel. Du nimmst irgendwie vier Gläser Chili, ja, baust es quasi in einen Teigmantel mit ein, schiebst es in den Ofen. Wenn der Teig fertig ist, der Inhalt ist ja eh schon vorgekocht, köstlich, könnte ich mir das vorstellen.
Ja, aber da muss man erstmal die Flüssigkeit aus dem Chili so ein bisschen rauspressen und den Prozess habe ich mir gerade vorgestellt.
Ja, aber es ist nicht so, also so viel Flüssigkeit, so viel überflüssige Flüssigkeit ist da auch nicht mit drin.
Ja, du kannst ja am Heiligabend einen Löwenbraten machen.
Also wie
am
so,
Heiligen, am Heiligen
weißt
Abend.
Weißt du, wie so ein englischer Pie halt.
Also in so einem, ja, so in so einem Blätterteig.
Ja, genau.
Blätterteigmantel. Ja, mach das mal und sag, wie es war. Mhm. Und ihr schreibt in die Kommentare, wenn ihr aus Löwenanteilen Löwenbraten gezaubert habt.
Hast du der übrigens schon diesen köstlichen Shake probiert?
Ich habe den schon probiert, ja. Ich habe noch keine Stückchen gehabt bis jetzt, muss ich
weißt
sagen.
Weißt du warum? Ich habe das Glas mit den Stückchen genommen. Doch, da ist eins, da hängt eins. Also ich habe gerade wieder versucht, mal einen neuen Shake zu machen, mit allem, was der Kühlschrank halt so hergegeben hat. Vielleicht wird es auch das ein neues Thing, hä?
Es wird auf jeden Fall das neue Thing. Also
Shakes aus dem Kühlschrank.
Der Andi, das weiß ich jetzt seit dieser Woche. Seine eigentliche Berufung ist Fernsehkoch.
Ja, genau.
Und deswegen halte ich das ab jetzt immer per Video fest, wenn er mal wieder in seinen Druiden-Fernsehkoch-Modus schaltet und eben einen köstlichen Shake zubereitet aus allen Zutaten, die er halt so findet in unserer Küche.
Sehr
praktisch.
In
unserer kleinen Showküche hier.
Praktisch und pragmatisch.
Was hast du reingemacht?
Also, da war drin Banane. So. Liegt ja meistens irgendwie rum. Dann war drin, und das ist die Secret Ingredient diesmal gewesen, Brownie. Wir hatten von einer, Shoutout Barbara, von einer ganz, ganz lieben Freundin und Bekannten, die sehr progressiv im MTMT-Umfeld sich bewegt, haben wir Brownies bekommen, unter anderem. Pastrami-Reste hatten wir nicht, weil das wäre natürlich auch mal wieder eine Challenge gewesen, Pastrami zu verwurschen im wahrsten Sinne des Wortes und das trotzdem wohlschmeckend in einen Shake zu vermixen. Egal, das ist die nächste Challenge. Also da sind Bananen drin, Brownies drin, saure Sahne drin, da ist Milch drin, da ist Salz drin, da ist Erdnussbutter drin und da ist von unserem Partner ESN Dark Chocolate Salted Caramel Flavor, Eiweiß Whey drin. Heißt es so? Ich glaube schon. Das schmeckt köstlich. Also, sag's, sei ehrlich.
Ja, super geil. Also, es ist so, als würde man in so einen richtig fetten, fudgigen Brownie reinbeißen, bloß, dass man es halt trinkt.
Genau. Es ist schon so, als würde man so, man hätte sich so eine Aguas-Mass, weißt du, was Aguas-Mass ist? Mhm. Echt? Ja, stimmt, du kommst ja eigentlich auch. Also, du bist zwar kein Bayer, aber du kommst ja eigentlich aus Bayern und du bist ja immer dem Alkoholkonsum schon nie abgeneigt gewesen. Von dem her ist natürlich auch klar. Und du bist auch Spielsportler. Da trinkt man ja auch so komische Sachen wie ein Gossenmaß und so. Egal. Also so Quatsch. Das ist quasi, wenn ihr euch vorstellt, ihr lasst verschiedene Flavors bei Jerry's und Häagen-Dazs schmilzen, schüttet die dann zusammen. So ungefähr schmeckt das, finde ich.
Ich habe das noch nicht gemacht bis jetzt.
Ja, natürlich.
Verschiedene Häagen-Dazs und Ben & Jerry's schmelzen lassen.
Du hast ja auch keinen Sinn für Interesse. Also das ist ja auch total nachvollziehbar.
Mit Code MTMT kriegt ihr bei ESN übrigens auch immer den maximalen Rabatt. Aber ihr habt euch ja über das Black Weekend, Black Week, Black Month, wie, egal. Da habt ihr euch bestimmt eh schon super krass eingedeckt. Und bestimmt auch mit dem Code MTMT. Und dafür sind wir euch sehr dankbar.
Es schmeckt echt schon, es ist wirklich sehr, sehr gut.
Aber ich brauche, also für den brauche ich jetzt ein bisschen. Der ist so rich.
Der ist rich.
Das stimmt. Also da nehme ich immer ein bisschen, einen Schluck bisschen. Und dann muss ich erstmal kurz.
AKA bissen. Man kann ja auch so wirklich so durch, was heißt denn das dann? Wie so ein Kamel, das halt so rund kaut. Weißt du, was ich meine? Oder? Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja.
Das malt doch immer so.
Ich habe auch ein paar Kamelgene, glaube ich.
Ja. Ja, stimmt. Stimmt wirklich, ja.
Ja. Das ist nicht nur Känguru, ist auch ein bisschen Kamel drin.
Ja, Känguru und Kamel. Ja. Okay.
Also, wir kommen zum Thema an.
Bevor alle ausmachen, weil wir so komische Sachen reden.
Ja, ihr wisst es ja inzwischen. Skippt ihr das eigentlich? Skippt ihr immer so? Guckt ihr in die Shownotes und skippt den Intro-Part mit den Rezepten und so weiter? Oder gefällt euch das? Kommentiert das auch mal. Andi, ich wollte heute mit dir über ein wichtiges Thema sprechen. Und zwar Senf.
Ah, okay, ja.
Was ist denn dein Lieblingssenf?
Dijon-Senf. Hands down.
Okay, gib mir die Top 3. Was kommt nach Dijon? Was ist Platz 2? Was ist Platz 3?
Platz 2 ist wahrscheinlich Körniger Dijon. Nein, aber Körniger Senf. So.
Da hat auch, Shoutout Barbara, die hat ja auch diese Senf-Mayo gemacht.
Ja, aber das ist ja kein Senf. So.
Aber da war doch auch so. Da
ja, Senf aber es ist ja kein Senf.
Ja, aber.
Also wenn man es erweitert sieht, was man mit Senf machen kann.
Nein. Wir bleiben bei Senfarten, ja, bevor wir. Sonst driften wir ab bei der Schmarrnfrage, die ich dir am Anfang vom Podcast stelle und dann reden wir eine halbe Stunde noch drüber.
Also auf jeden Fall Dijon-Senf und dann mag ich Körnigen Senf, also so echten Senf, so Körnigen Senf.
Und dann halt so einen groben.
Ja.
Was ist das dann für eine? Ist das dann so ein grober, mittelscharfer Senf, oder?
Ja, genau. Der ist eigentlich normal scharf. Der ist eigentlich nicht scharf.
Welche so. Brand?
Münchner Kindl mag ich gern.
Münchner Kindl war eine Kooperation.
Also die Senfe mag ich wirklich gern.
Von denen ist doch auch die geile Zitronenmayo, oder?
Ganz genau. Mm. Ja, da kommt die Zitronenmayo her. Mm. Und weißt du, was ich mache? Jetzt sind wir kurz im Exkurs. Ich mix mir natürlich genau aus diesen drei, mix ich mir genau das zusammen, was die Barbara uns auch gebracht hat.
Also ein Dijon-Senf,
ja.
Zitronenmayo,
ja.
Und einen groben Senf.
Ja, genau.
Oh, geil.
Das ist auch quasi die Grundlage gewesen von der Burgersoße, die ich gemacht habe beim letzten Mal Pokern. Da war natürlich noch Gurkensaft mit drin und auch noch ein bisschen was Süßes, Geheimes. Und das kam dann dabei raus.
Die waren lecker, die Burger.
Mhm. Fand ich auch.
War der Grobe jetzt Platz 2 oder 3?
Naja, ich habe keinen Platz 2 gesagt, ich habe nur 2 Senfsorten aufgezählt.
Ja, genau, dann, also was ist dann der dritte?
Ist schwierig, also ich mag tatsächlich, also so einen normalen Senf, ja, geht schon, wenn ich irgendwie Bratwürst mit Sauerkraut esse, aber lieber esse ich trotzdem die Dijon-Senf dazu.
Also gibt es keinen dritten Platz, oder was?
Eigentlich nicht. Da würde dann wieder Dijon-Senf kommen. Weil ich unterscheide eigentlich nur zwischen 2 Senfarten. Dijon, also von der Struktur, von der Darreichung her, der Cremigkeit, und dann halt einen groben. Und dann würde ja quasi irgendwie, also ich mag kein Weißwurst-Senf und so, das mag ich ja alles nicht. Na, mag ich nicht. Ich esse auch keine Weißwurst.
Das ist crazy.
Ich weiß.
Jetzt könnten wir die Folge eigentlich beenden.
Mein Opa hat vermeintlich, ich kann es ja nicht nachvollziehen, die beste Weißwurst gemacht. Mein Opa war Metzger und so weiter. Und da haben alle immer am Ort gesagt, der macht die beste Weißwurst.
Und du wirfst mir vor, dass ich keinen Sinn für Interesse habe?
Ja, Mai, was
soll ich machen? Mit Leberkäs? Was ist denn los mit dir?
Früher viel gegessen, also wirklich früher vor 30 Jahren und dann irgendwann. Das ist genauso wie beim Wiener Essen. Leberkäs, da wird es einem so schnell schlecht. So? Ja, weil es halt so fett ist. Also ein gebackener Leberkäse, ja, aus dem Ofen.
Ja.
Köstlich.
Ja.
Sehr gut.
Aber schön frisch gebackener Leberkäse aus dem Ofen.
Ja.
Allem, was dazu gehört.
Ja, schon sehr gut, aber.
Kartoffelsalat.
Ja,
süßer Senf.
Nein, ich mag's nicht mehr.
Hedelmeier.
Nein, ich mag's nicht mehr.
Brezenbutter.
Ja.
Und nochmal Senf. Und? Ja, nee, dazu kein Spiegelei. Spiegelei nur auf abgebräunten Leberkäse. Mhm. Aber liebe ich auch.
Ach, liebe ich das. Ja, das habe ich tatsächlich auch viel, viel gegessen. Also
eine schöne, dicke Scheibe. Ja,
aus der Pfanne, gleich links, rechts, Spiegelei drauf.
Oh.
Brezen oder auch
ein schön die Brezel, Graubrot, den Eigelb, süßen Senf, Kartoffelsalat, Grind rein. Mm. Kein süßen Senf, das finde ich krass jetzt irgendwie.
Ja, mag ich nicht so gern.
Das finde ich krass. Und was mit einem guten alten, so ein scharfer Löwensenf oder sowas auch nicht?
Naja, da würde ich, ja, aber es ist halt die gleiche Konsistenz wie ein, wie, was hast du gesagt, Ditschen-Senf.
The Ditschen.
Und da mag ich halt einen Ditschen einfach lieber.
Und der Honig-Ditschen?
Das ist ja wieder was anderes, finde ich. Das ist ja schon wieder ein Derivat. So. Mir geht es ja erstmal um die Grundstruktur des Senfs. So die grundsätzliche Unterscheidung. Ich könnte natürlich auch sagen Feigensenf zu meinem Ziegenkäse.
Ja, okay. Das ist schon sehr spezifisch. Also kann,
ja,
bin ich auch dafür auf jeden Fall. Ich habe auch einen immer zu Hause. Aber da kann man auch geil Marmelade drauf machen. So. Finde ich auch geil.
Oh, jetzt auf den Feigensenf.
Auf den Senf. Auf den Käsemann.
Ja, ist schon klar. Ja. Und bei dir, also um das auch nochmal abzuschließen?
Nee, auf Platz 1 ist süßer Senf, weil...
Ja, es war klar, dass du es sagst, aber ich verstehe es auch.
Weißt du, allein was damit einhergeht, ich meine, ja, ich habe es ja gerade schon erklärt.
Ja.
Oder halt ein Weißwurstfrühstück. So.
Ja. Ja.
Das ist halt... Ach, das ist purer Komfort.
Ja, ich verstehe es schon. Also ich verstehe es, ich kann es nachvollziehen, ich mag es halt einfach.
Und auch alleine nicht. Halt dann so, weißt du, die Breze so in den süßen Senf reindippen.
Ja.
Boah, so lecker. Dann Honig-Dijon, liebe ich natürlich. Kommt auf Sandwiches halt krass, klar. Mayo und, also das als,
ja,
wie heißt denn das auf Deutsch? Halt Soßen-Dings.
Ja, Soßen-Dings halt.
Soßen-Dings. Und dann auf 3. Ich glaube, ein klassischer mittelscharfer Senf. Ja, normaler Dijon ist schon auch geil. Aber weißt du, wenn ich jetzt so, du hast so warme Wienerle und dann einfach so in einen mittelscharfen Senf reindippen oder halt einfach auf eine Bratwurst drauf oder so, das ist, da kannst du auch nichts falsch machen.
Ja, nein, geil. Da kannst du nichts falsch machen, aber da kannst du genauso, meiner Meinung nach besser halt, einen Dijon-Senf essen.
Ja, weiß ich nicht. Ist mir vielleicht zu kulturell anspruchsvoll. So,
weißt ja, du? Danke Mama. Also du kannst dich gleich mit meiner Mama zusammentun und so weiter. Ich bin
simpler Mann.
Genau, so. Mit der streite ich nämlich genau immer zu diesem Thema.
So. Dass du so etepetete bist.
Ja, sagt sie halt dann. Dann sag ich, Mama, hey, das ist da einfach...
Ich so gern mal dabei.
Das ist halt einfach nur, da steht halt ein anderer Name drauf und der ist halt vielleicht ein bisschen schärfer und so weiter. Dann ist halt den. Dann sag ich, nein, kauf, wenn du weißt, ich komme zum Wurst essen, dann kauf mir einfach bitte einen Dijon-Senf. Ich habe sogar mal einen mitgebracht, dann ist sie ausgeflippt. So. Ich bringe mein eigenes Essen mit zu ihrem Essen. So.
Das ist aber auch tatsächlich einfach frech.
Ja,
ist eine Affront.
Ist eine Affront gewesen, ja. Hat sie auch benutzt, dieses französische Wort dann? So, und habe ich gemeint, hey, beschwerst du dich über mein französisches
Dijon, Senf? Afro. Ja.
Oh Mann.
Maintenant. Oh.
Egal, also, wir sind jetzt ganz schön lange irgendwie hier bei Senf und Smoothies und Zeugs gewesen. Was auch wichtig ist, weil that's what it's all about, Leute.
Aber jetzt geht's los mit dem eigenen Thema. Und der Javan hat ja genau die Timestamps so gemacht. Für alle, die den Anfang geskippt haben, die sind jetzt dabei. Also okay. Ab jetzt.
Die gehen jetzt rein.
Und wir reden ab jetzt auch wirklich über Training. Muskeltraining, Menschentraining, Mädchentraining, Männertraining.
Ah, über
Training. Mehr Training, mehr Turbo-Training einfach. Dein ja. Training, mein Training, Training allgemein.
Ey, wisst ihr was? Eine lustige Geschichte zu Training und Gefühl und so weiter wie immer. Ich habe am Mittwoch...
Training und Gefühlen?
Ja.
Okay.
Ich habe am Mittwoch, so zum Ende meines Trainings, hatte ich irgendwie noch Lust und so und habe... eine explizite Trizepsübung gemacht und halt mit größter Hingabe, mit größtem Fokus. Und habe mir gedacht, so, okay, es fühlt sich eigentlich ganz gut an. Anders so, als ich es 25 Jahre in meinem Leben gemacht habe. So. Und dann, es war Mittwoch, am Donnerstag, Nachmittag, denke ich mir so, boah, irgendwie, warum fühlt sich mein Trizeps so krass an? Vor allem der linke, also links viel mehr als rechts. Ich so, boah, kann es an diesem Mini-Aufwand von dieser Übung herrühren? Ich dachte so, boah, das muss ich öfter machen und so. Und dann bin ich so ein bisschen in mich gegangen, hab mir gedacht so, scheiße, was hast du eigentlich gemacht? Also Mittwoch trainiert, Donnerstag früh habe ich eine Spritze in den linken Trizeps bekommen. Es kam ja aber erst am Nachmittag irgendwann ganz spät, wo ich gedacht habe, so, ey, scheiße, diese Extensionen, warum haben die so reingehauen? Um dann irgendwie halt zu realisieren, scheiße, du hast eigentlich dieses Gefühl nur, weil die schöne Ärztin, Shoutout Antje, mir eine Spritze gesetzt hat. Deswegen.
Ja, schade.
Ja, ist echt schade.
Also keine Esstier-Trizepsübung?
Nein, absolut nicht.
Schade. Marmelade.
Das ist gerade so meine Trainingsanekdote dieser Woche. Aber ist krass. Ja, egal. Ja.
Hast du noch mehr beizutragen oder war es das jetzt über Training von dir?
Ich sage euch eins. Der Typ bringt immer irgendwie so Sachen auf und so weiter und ich könnte mich krass aufregen drüber. Aber er hat auch oft recht. Also von dem her macht es ja auch Spaß, sich aufzuregen, um dann quasi auch weiterzukommen. Warum ich das jetzt sage, ist so, wir haben ja viel über Effective Reps gesprochen. Mhm. So. Und ich möchte quasi so ein bisschen was zu Effective Reps sagen, weil wir gehen ja immer von der idealen Welt aus. Also sprich, dass jemand sich überhaupt des Konzepts der Effective Reps bemühen kann und bedienen kann.
Wollen wir eigentlich kurz erklären, was Effective Reps sind?
Ja, let's go. Kannst du machen?
Ja.
Ja? Haben wir dabei in der letzten Folge. Aber müssen wir trotzdem nochmal wiederholen, oder?
Nee, haben wir nicht. Nein? Wann denn?
Nee, wir haben darüber haben wir schon gesprochen.
Ich glaube nicht. Wir haben da im Skill-Meeting haben wir viel drüber gesprochen. So. Also im Skill-Meeting haben wir sehr ausführlich drüber gesprochen. Besser Deal im Fitness-Game, by the way. Falls ihr da wirklich den Deep Dive haben wollt, dann macht das. Da haben wir drei ganze
Skill-Meetings. Link in den Shownotes, oder?
Link in den Shownotes, Link in der Beschreibung unter diesem Podcast. Drei Theorie- Skill-Meetings hatten wir zu dem Modell. Also Effective Reps ist ein Modell, das erklärt, wie Hypertrophie funktioniert, kurz zusammengefasst. Und das besagt quasi, dass die letzten Wiederholungen eines Satzes die sind, die für den Muskelaufbaureiz sorgen, wenn man sich schwer genug belastet, wenn man sich ausbelastet, wenn die relative Intensität hoch ist, wenn man nahe ins Muskelversagen rantrainiert. Dann ist es so, dass wenn du, keine Ahnung, du machst 12 Wiederholungen in einem Satz, dass die letzten 5 Wiederholungen die sind, die die Hypertrophie triggern, weil wir dort die großen, starken motorischen Einheiten aktivieren und weil dort die konzentrische Kontraktionsgeschwindigkeit langsamer wird. Das bedeutet einfach, wenn du Bizeps-Curls machst, so die ersten fliegen durch die Gegend und am Ende, wenn du müde wirst, wenn es schwer wird, so dann werden die Wiederholungen natürlich langsamer, dann kommen die schweren Reps und das sind die effektiven Reps und die sorgen für einen Hypertrophie-Stimulus. Das ist ganz schnell zusammengefasst, das Effective Reps Model und es ist meiner Meinung nach das beste Modell für Hypertrophie, was es auf dem Markt gibt, auf dem Science-Angle-Hypertrophie-Markt.
Wie hast du Informationen darüber, wie trainingserfahren die Menschen waren, an denen man sich da erprobt hat und die man studiert hat?
Ja, das ist immer ganz unterschiedlich. Also da kommen ja dann immer irgendwelche Meta-Analysen dabei raus am Ende und da wird natürlich mit verschiedenen Studien gearbeitet. Oft ein großer Kritikpunkt, auch zu Recht, dass Hypertrophie-Studien oft an Untrainierten durchgeführt werden und für Untrainierte natürlich ganz andere Regeln gelten als für trainierte Menschen.
Das ist nämlich wirklich, also das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, ist es auch.
Ja.
Aber ja, es gibt eben verschiedene Studien, manche arbeiten mit Trainierten, manche mit Nicht-Trainierten, aber das ist auch so, diese ganzen Studien, die da herangezogen werden, die sind natürlich wichtig und aufgrund von diesen Studien wurde dieses Modell entwickelt, was ja jetzt erstmal nur eine Hypothese ist, so von Chris Beardsley wurde das Modell entwickelt und noch einem anderen Dude, die haben das quasi so, wenn ich mich da richtig dran erinnere, quasi zeitgleich sind die auf ein sehr, sehr ähnliches Modell gekommen, unabhängig voneinander, was ich auch schon mal sehr interessant finde. Mhm. Und diese Studien sind wichtig, damit man auf so ein Modell kommt. Aber das Modell ist in erster Linie mal eins, was einfach die Physiologie und die Mechanismen von unserem Körper beschreibt. Und deswegen mag ich es auch so gern. Weil es relativ einfach zusammenfasst, wie vielleicht diese Hypertrophie halt getriggert wird. Durch mechanische Spannung, so.
Ja.
Das ist erstmal der Auslöser. Und dann, wie ja, wie funktioniert es mit dieser mechanischen Spannung? Naja, über diese effektiven Wiederholungen. Deswegen reden wir auch seit November nur noch von effektiven im Training. So, nach jedem Satz wird gefragt, und waren da ein paar Effektive dabei? Und eben für die Praxis, jetzt nicht nur für, ich will Recht haben und will der Sciencey-Dude sein, der alles weiß, sondern wirklich einfach für die Praxis, praktisch gedacht, für Coaches und auch Trainierende, ist es einfach ein total sinnvolles Konstrukt, so über Training nachzudenken. Mhm. So, das war die kurze Zusammenfassung.
Aber es macht ja auch jeder, oder? Also am Ende hat es schon auch so ein bisschen was mit gesundem Menschenverstand zu tun, würde ich mal sagen, oder?
Da steckt sehr viel gesunder Menschenverstand drin. Auch deswegen mag ich das Modell so gerne.
Ja,
weil es halt einfach einen großen Bezug zur Realität hat.
Ja, es macht halt Sinn, definitiv.
Es macht einfach Sinn. Es ist einfach sehr viel, sehr viele Dinge werden da logisch erklärt mit diesem Modell. Und das finde ich gut.
Genau, man bedient sich der Logik und das macht ja immer Sinn. So.
Ja, genau.
So als overarching.
Man bedient sich erstmal Daten natürlich so, das ist ja auch Teil davon, aber dann bedient man sich halt nicht nur Daten, sondern auch dem, auch Logik und dem gesunden Menschenverstand.
Auf der Grundlage der Logik eben. So. Das ist schon wichtig. Ja. Jetzt hatte das, haben wir diesen Exkurs kurz gemacht. Für mich ist es so, dass wenn man jetzt diese effective Reps heranzieht, dann habe ich wahrscheinlich so die letzten 2,5 Jahre sehr, ja, auch nicht ganz richtig, aber
doch,
nicht, kann man sagen, nicht sehr viele effective Reps gesammelt. Das heißt, ich habe trainiert. Es gab ja wenige Phasen in meinem Leben, wo ich nicht trainiert habe. Aber in der Zeit habe ich für das, was ich kann, also wie sehr ich mich anstrengen kann und so weiter und wie viel Fokus ich trainieren kann, um effective Reps zu sammeln, habe ich verschwindend gering viele effective Reps gesammelt.
In der Phase war ja Hypertrophie auch einfach nicht dein Fokus.
Es war nicht mein Fokus und dementsprechend, und das ist wichtig, dass man es sagt, weil eben, man muss einfach wissen, was man eben will. So. Es gibt eben noch andere Qualitäten, die man durch Training erarbeiten kann, neben Hypertrophie. Auch wenn es halt irgendwie krass ist, so.
Das ist ja total verrückt.
Es ist total verrückt. Aber jetzt, ich sag's ja jetzt seit letzter Zeit wieder so, ich glaube, so wahrscheinlich sind es 3 Monate, in denen ich wirklich wieder jetzt mit absolutem Fokus trainiere und mit absolutem Bock quasi auch Hypertrophie zu chasen. Und ich habe da in der Zeit so viele effective Reps gesammelt. Weil mein Training nicht nur effektiv ist, sondern vor allem effizient eben auch.
Oh, was bedeutet das? Do tell.
Naja, ich mache die richtigen Sachen auf die richtige Art und Weise.
Ist nicht die richtigen Sachen machen Effektivitäten auf die richtige Art und Weise Effizienz?
Ja, genau.
Okay.
Ja.
Also machst du auf die richtige Art und Weise.
Mhm. Und das ist wirklich was, also das sagen wir auch mal wieder, das ist schon Skill, also so Effort ins Training zu legen. Und wirklich einfach Bock zu haben, sich diesem Muskelversagen anzunähern, weil gerade wenn es um Hypertrophie geht, haben wir ja jetzt schon gerade gehört von dir, Quies, dann geht es einfach darum, dass man sich annähert an ein Muskelversagen. Und für mich gibt es auch nichts Schöneres. So. Ja, wirklich. Also dieses Gefühl, diese Sensation in meiner Muskulatur, die ich in die Mangel nehme und in meinen Fokus gesetzt habe, diesen Kampf zu gewinnen in jedem Satz, der macht mir richtig Spaß. Und auch in jedem Satz immer noch mehr Fokus auf den vermeintlichen Zielmuskel zu legen. Das ist einfach ein schönes Spiel. Ich mag das gern. Übungen zu manipulieren, meine Körperposition in Übungen zu manipulieren, damit ich noch mehr Fokus und noch mehr Spannung auf meinen Zielmuskel bekomme. In dem Zielmuskel zu bleiben, ihn, wie man so im Bodybuilding-Jargon ja auch sagt, ihn richtig zu treffen und auch nicht zu verlieren in der Spannung und so weiter. Das ist einfach, das ist anstrengend. Du brauchst einen großen Effort. Ja, du musst dich wirklich anstrengen und fokussiert bleiben, um nicht zu sagen, okay, jetzt wird es anstrengend, jetzt gehe ich kurz raus aus dieser systemischen Anspannung, sage ich mal, um quasi kompensatorisch irgendwie die Bewegung zu bewältigen, sondern ich will wirklich einfach maximal Fokus auf den Hauptbeweger in meinen Bewegungen haben.
Deswegen ist Hypertrophie auch dann doch gar nicht so einfach, gerade für einen Fortgeschrittenen. Also für einen Anfänger ist es total simpel so.
Ja.
Aber wenn du ein bisschen fortgeschritten bist, weil dieses, dass du dich quasi in eine Position reinsperrst, das ist ja ein hoher mentaler Aufwand. Also die Ermüdung ist erstmal auch eine mentale. Ist so halt einfach, du musst konzentriert bleiben, du musst fokussiert bleiben. Während du auch einfach rein physisch, körperlich ermüdest durch einen Satz, musst du trotzdem sharp bleiben in deinem Brain drin, damit du eben nicht anfängst zu kompensieren und die mechanische Spannung umverteilt wird auf andere Muskeln und so weiter. Deswegen ist Bodybuilding ist natürlich, hat eine sehr große Skill-Komponente. Was Leute natürlich nicht verstehen, die immer, ja, hier, dummes Pumpen und so weiter. So, ja, wenn man das auf einem hohen Niveau machen will, also wenn man es wirklich gut machen will, und dafür musst du kein Profi-Bodybuilder sein, dann braucht es dafür halt Skill. So, genau den, den du gerade beschrieben hast. Und es macht, also es kann schon Bock machen, natürlich so. Ich weiß nicht, mir macht es nicht so viel Spaß wie dir. Aber ich verstehe es auf jeden Fall.
Du kannst es halt auch nicht, deswegen macht es ja auch keinen Spaß. Also das ist jetzt, meine ich jetzt auch nicht despektierlich. Das ist jetzt einfach wirklich nur eine Feststellung. Aber ist ja auch okay. Also du brauchst es
ich
ja
bin
auch
halt,
nicht.
Ja, ich brauch's halt nicht. Bin halt ein echter Athlet, gell?
Ja, ja, was soll ich dagegen sagen? Natürlich. Ist dein Training also Athletiktraining?
Glad you asked. Oh Mann. Ja, mein Training ist Athletiktraining. Ich kann es, manchmal kann ich es übrigens auch. Ich kann auch Effektive sammeln. Ja. Manchmal, in einigen wenigen Bewegungen. Mhm. So ein Einer.
Und was, Seitheben oder was?
Ja. So, da bin ich immer ganz zufrieden mit mir beim Seitheben. Aha, schön. Aber das ist auch die einzige Übung aktuell, wo ich das wirklich probiere.
Ja.
So.
Ja.
Also ich habe eher so einen ganz anderen Approach, wie ich meine Gewichte bewege, weil Hypertrophie mir halt auch absolut nicht wichtig ist und das schon jetzt seit Jahren nicht mehr. Also ja, das Training, das ich mache, ist Athletiktraining.
Aber weißt du,
ich will mich geil athletisch halten.
Aber ganz, ganz kurz, so diese Aussage von ihm, die kann ich natürlich so nicht final stehen lassen. Natürlich ist ihm Hypertrophie nicht wichtig. Also dir ist es ja, also Stagnation. Ja, du willst zumindest da bleiben, wo du physisch muskulär bist. Du willst jetzt auch nicht weniger werden.
Nee.
Genau, dementsprechend.
Es wird auch schwer für mich, weniger zu werden. Also da muss ich, ja.
Ja. Dementsprechend ist es einfach auch so, auch da solltet ihr, wenn ihr das näher studieren wollt, solltet ihr auf alle Fälle in das Skill-Meeting abonnieren, weil, falls ihr es noch nicht gemacht habt, und genau die Folgen über Effective Reps anschauen, weil wir sprechen da auch über ein gewisses Maintenance-Volumen. Das heißt, du wirst quasi in deinen Effective Reps-Gedanken auf alle Fälle ein gewisses Maintenance-Volumen fahren, weil sonst würdest du ja an Muskulatur verlieren. Das heißt, der Trigger von Hypertrophie besteht ja weiterhin.
Ja, da überlege ich auch so ein bisschen. Also klar sammle ich auch hier und da mal eine Effektive für irgendwie eine Muskelgruppe in meinem Training, so auf jeden Fall. Aber wenige. Also ich sammle wahrscheinlich nicht genug. Also wenn man jetzt nur in diesem, es ist ein theoretisches Modell, Leute, es ist ein theoretisches Modell. Beruhigt euch. Wenn man sich jetzt anschaut, was dann theoretisch so ein Maintenance-Volumen ist, wo du deine Muskelmasse erhältst, dann komme ich wahrscheinlich auch da, wenn man es genau nimmt, nicht hin mit effektiven Wiederholungen. Aber ich belaste mich halt trotzdem die ganze Zeit, natürlich auch muskulär. Und auch wenn ich keine klassischen effektiven Wiederholungen sammle, so der Stimulus, der reicht auf jeden Fall aus, dass ich keine Muskelmasse verliere. Also das ist, ich finde es immer so, Maintenance ist nicht besonders schwer. Und dafür muss ich jetzt auch nicht hypertrophiespezifisch trainieren, sondern dafür trainiere ich halt so, wie ich trainiere. Und dann bleibt mir meine Muskelmasse auch halten. Also ich finde es nur, ich sage das nur, weil ich es manchmal lächerlich finde, wie auch da so gewisse so Science-Hypertrophie-Influencer irgendwie dann anfangen zu erzählen, ab wann du schon Muskeln verlierst und so. Und dann, weil das macht natürlich was mit Leuten, die diesen Content konsumieren. Und dann auf einmal fahren Leute in Urlaub und kriegen Panik, dass sie in ihrem 7-tägigen Urlaub ihre Muskelmasse verlieren und zwingen sich irgendwie ins Gym zu rennen oder so. Und das ist halt Blödsinn, Leute. Das ist so, euer Körper hat überhaupt nicht die Motivation, die Muskelmasse irgendwie gleich wieder abzubauen, wenn ihr euch regelmäßig fordert. Und da reicht auch das Training, was ich mache, also eher ein athletisch orientierteres Training, reicht vollkommen aus, um meine Muskeln zu halten.
Es ist gut, dass du es gesagt hast, Kuiz, weil das ist so auch so ein Faktor, den...
Es nervt mich so ein bisschen, das merkt ihr ja gerade.
Ja,
so
dieses, voll.
Dieses Rumgemache. Und
vollkommen richtig auch so. Also das ist, und das ist auch gefährlich. Also es ist, wir müssen da wirklich Aufklärung betreiben und Leute schützen, dass es halt nicht so ist, dass man einfach mal chillen kann. Weil genau das, was du sagst, es ist ein theoretisches Modell, also auch Effective Reps, es ist eine Theorie erstmal. Und am Ende des Tages, für mich immer gesunder Menschenverstand. Also, wenn du so willst, use it or lose it. Also, du wirst deinen Körper belasten, das hast du gerade gesagt. Das heißt, dein gesamtes System hat einen gewissen Stimulus, ja, hat eine gewisse Last zu bewältigen. Und dann hast du natürlich ob du dich jetzt in einem athletischen Kontext bewegst oder in was für einem auch immer, scheißegal am Ende des Tages, aber dein Körper, dem wird was abverlangen und dementsprechend muss er sich dagegen anpassen.
Was mich daran auch stört, ist mir jetzt gerade so aufgefallen, ist, dass Hypertrophie dann so isoliert in einem zu kleinen Zeitraum betrachtet wird.
Ja, ja.
Dass man dann ist so, ich muss diese Woche meine so und so viel Effektiven sammeln, sonst verliere ich Muskelmasse und so. Und Hypertrophie ist einfach ist immer ein langfristiger Prozess. Also jegliche Adaption ist ein langfristiger Prozess. Und gerade eine strukturelle Anpassung wie Muskelwachstum ist einfach ein dauerhafter Prozess. So, der ist immer da. Mhm. Du erhältst oder du wächst oder du schrumpfst oder so, das passiert immer. Und es ist immer ein langfristiger Prozess. Auch so, weißt du, du baust keine Muskeln über einen fünfwöchigen Hypertrophie-Block auf. So funktioniert es einfach nicht. So, das ist zwar eine Kategorisierung, die Sinn macht, für die Trainingsplanung macht es auch Sinn, irgendwie so drüber nachzudenken. Aber physiologisch, wie Adaption passiert, da sollte man, glaube ich, ein bisschen mehr rauszoomen und sich eher anschauen, hey, eben, wie viel Muskeln baust du über ein Jahr auf, wenn du halt konstant und gut trainierst und so weiter und nicht so irgendwie in Blöcken denken oder in Wochen denken oder in einzelnen Trainingseinheiten denken und so. Und ich sag euch auch eins, das ist so, das sorgt für viel Entspannung, wenn man einfach rauszoomt und einem klar wird, so eben, wenn du signifikant Muskelmasse aufbauen willst, naja, dann trainier halt erstmal ein Jahr und dann noch ein Jahr und dann noch ein Jahr. So, und dann können wir uns unterhalten.
Ja.
Passt ja auch zur schnelllebigen FOMO, kurze Aufmerksamkeitsspanne, Welt, in der wir inzwischen leben, dass dann irgendwie Leute denken, eben sie verlieren alle ihre Gains, wenn sie in Urlaub fahren. Und,
weißt du, was ich dir sag? Also so für mich ist da jetzt nur ganz kurzer, tiefenpsychologischer
Classic
Aspekt dieser ganzen Diskussion. Da will ich eigentlich gar nicht hingehen, weil jetzt bleib mal bei Training. Aber dahinter steht definitiv einfach so die Angst vor, widme ich mich dem ganzen Prozess wirklich? Also will ich das wirklich? Oder ist es halt so, dass ich denke, so, ja, scheiße, ich muss das machen. Ich habe von extern den Druck, irgendwie höher, schneller weiterzukommen, weil wir in dieser Optimierungsgesellschaft leben. Leute wie wir müssen uns darüber keine Gedanken machen, weil wir werden einfach unser ganzes Leben lang trainieren. Verstehst du, was ich meine? Aber jemand, der das halt nicht intrinsisch in sich drin hat und dauerhaft in sein Leben begrüßt hat, bei dieser Person kann ich das total nachvollziehen. Und das ist halt, also so traurig, wie das ist. Und mit diesen Menschen müsste man natürlich viele Gespräche führen, um am Ende des Tages diese Menschen auch dahin zu bringen, dass sie sagen, okay, ich trainiere. Was dabei rauskommt, ist egal, weil ich trainiere. Zurück zu Training.
Ah, ja.
Ja. Wenn du sagst, du bist jetzt ein, machst krass Athletiktraining, was heißt denn das?
Ja, wenn man mein Training sieht, dann würde man wahrscheinlich auch nicht denken, würde man sich in diese Schublade stecken. So, ihr wisst ja, wir sind jetzt eh nicht so Fans von solchen Schubladen.
Aber Moment. Was denkst du denn, wie Athletiktraining aussehen müsste, beziehungsweise wie Leute da draußen denken, dass Athletiktraining aussieht?
Ja, ich würde da eher so, dass man halt dann so viele so explosive Bewegungen hat, Sprints, Plyos, irgendwelche, keine Ahnung, explosiven Box-Squats, whatever, viel unilaterales Zeugs und so weiter. Also so, das ist das, was mir als erstes in den Kopf schießt, wenn ich irgendwie an Athletiktraining denk. Aber wenn du andere Leute fragst du und die stellen sich darunter nur schwere Squats vor, weil ihnen erklärt wurde, dass das Einzige, was man braucht, um athletisch zu sein, halt einen schweren Squat zu haben. Okay. Also es kommt drauf an, mit wem du redest.
Oder? Ja, also wenn du mich fragst, so.
Ja.
Also für mich, ich dachte immer, Athletiktraining ist auf so einem Bosu-Ball kniend.
Na, das ist Functional Training.
Tennis zu spielen oder Fußball zu schießen.
Also
ist es nicht Athletiktraining?
Athletiktraining ist auch so. Mag ich den Begriff eigentlich? Muss ich mal drüber nachdenken, ob ich den Begriff gut finde. Mhm. Ja.
Ja, I get it. So, erklär doch mal, Christopher, was du machst in deinem Athletiktraining.
Okay, mein Athletiktraining, also mein Training halt einfach. Mein Training ist super simpel aufgebaut im Moment.
Oh, darf ich noch mal was kurz vorherschieben?
Kurze tiefenpsychologische.
Nein, gar nicht, sondern du hast es eigentlich schon angesprochen vorhin, aber ich finde, wir müssen es nochmal herausstellen, weil das determiniert letztendlich einfach die Art, wie du trainierst, weil du eben was bist. Ein Sportler.
Achso, ich bin ein Athlet. Ja.
Genau, du bist ein Athlet.
Ich bin ein Sportler, ich spiele Basketball. Hi, ich bin Chris, ich spiele Basketball. Ich habe zweimal die Woche Basketballtraining, am Wochenende habe ich Spiel. Und dementsprechend ist der Fokus in meinem athletischen Dasein ist mein Sport.
Okay.
Was, ja,
auch und was machst du?
Richtig ist eigentlich.
Ja, nein, aber you get the point. Das heißt, dein Training im Gym ist intentional auf was ausgerichtet?
Ja, das meinte ich gerade so, weil mein Training im Gym ist natürlich auch darauf ausgerichtet, dass es mich ermächtigt, meinen Sport zu betreiben, mhm, und zwar besser zu betreiben. Mhm. Auf der anderen Seite ist mein Training im Gym aber auch wie ein eigener Sport für mich.
Mhm. Natürlich.
Und das ist so ein bisschen 50-50. Also ich trainiere nicht nur, damit ich irgendwie eben mein athletisches Potenzial nach oben bringe, sondern auch, weil ich einfach Bock habe auf Trainieren am Eisen. Mhm. Und das meine ich damit so. Das ist wie eine zweite Sportart teilweise. Aber ich versuche natürlich diese beiden Dinge, also da muss ich gar nicht groß drüber nachdenken, das mache ich irgendwie automatisch inzwischen, dass die halt miteinander verschmilzen und dass ich halt einfach Spaß habe am Eisen, so dass ich da verschiedene Herausforderungen habe im Gym, in gewissen Übungen und in denen kann ich besser werden. Und wenn ich in denen besser werde, dann hat es natürlich einen Übertrag auf meinen Sport Basketball. So, das geht dann am Ende gar nicht anders. Und eben, man kann das spezifischer machen oder weniger spezifisch. Aber das ist so jetzt mal so rausgezoomt, irgendwie zusammengefasst, wie ich gerade mein Training betrachte. Mhm. Und ich glaube, wenn man nicht ganz dumm trainiert, dann wird dein Krafttraining, nenne ich es jetzt einfach so, oder nenne es Athletik, whatever, Krafttraining halt, ja, wird immer einen positiven Einfluss haben auf deinen Sport, wenn du noch einen Sport machst. Wenn du es nicht ganz blöd machst eigentlich. Und wenn du es noch ein bisschen smart machst, dann wird es sogar noch einen besseren Übertrag und einen besseren Impact auf deinen Sport hinterlassen. Ja. Soll ich mal erklären, wie ich so trainiere aktuell?
Ja, ja, würde mich schon so interessieren.
Okay.
Du versteckst dich ja immer von mir, also.
Halt so gar nicht. Halt so überhaupt nicht.
Ja, Mann. Ich wollte doch hier so eine Geschichte aufbauen.
Also, ich habe es ja schon gesagt, mein Training ist sehr simpel aufgebaut im Moment. Ich suche mir verschiedene Bewegungen raus. Ich will jedes Bewegungsmuster abdecken. Das heißt, ich habe schon mal 4 Bewegungen, die ich trainiere pro Einheit. Meistens mache ich dann noch eine 5., vielleicht auch eine 6., um noch ein bisschen zu pumpen. Wie zum Beispiel Seitheben mache ich halt immer am Ende noch, weil, weißt du, vielleicht können meine Schultern ja doch noch ein bisschen größer werden. Vielleicht kann ich noch ein paar Effektive sammeln. Mal gucken.
But why? Aber ja.
Und also ich suche mir, und so denke ich wirklich über Training nach, ich suche mir einzelne Challenges. Jede Übung ist für mich eine eigene Challenge. Das heißt, ich trainiere, und wir reden oft drüber, Übungen sollten nicht zum Selbstzweck werden, aber auch das muss man natürlich in den richtigen Kontext schieben. Für mich sind die Übungen oft, haben quasi einen Selbstzweck. Ich mache die Übung, um die Übung zu machen, weil mir die Übung Spaß macht, weil ich in der Übung besser werden will. Und dadurch, dass ich in dieser Übung besser werde, passe ich meinen Körper an. Das hat wiederum positiven Einfluss auf meine Kraft, meine Koordination, meine Muskelmasse. Das hat wiederum positiven Übertrag auf meinen Sport. Mhm.
Das ist ja auch, also da, das muss man grundsätzlich unterscheiden, was du jetzt gerade aufgebracht hast. Selbstzweck und Mittel zum Zweck und so weiter. Das ist auf alle Fälle in dem Kontext für Dritte erstmal das Mantra, was ich auf alle Fälle so bestehen lassen würde. Bei dir und bei mir geht's ja genauso. Also ich will auch quasi, das ist das, was ich vorhin beschrieben habe, also ich will auf alle Fälle eine Übung mastern. Definitiv auch als Selbstzweck. So, dass ich mich dieser Übung annehme, mich challenge, vielleicht diese Übung eben auch Sachen aufbringt, wie du es beim letzten Mal auch erklärt hast, mit deiner Z-Press im Sitzen und so weiter, wo halt ein Part gechallenged wird, den du auch in den Fokus setzen möchtest und so weiter. Und das ist natürlich dann ein Selbstzweck, logischerweise.
Ja, dann auch eben wieder nicht, weil ich genau diese Übung zum Beispiel mache, um an einer spezifischen, ja, an einem spezifischen Gelenksystem zu arbeiten, wo mir ein bisschen Variabilität fehlt. Ich trainiere eben, ich suche mir diese Übungen aus, habe jetzt auch wieder einfach einen fixen Plan und dann will ich besser werden in diesen Übungen. Ich trainiere 2 intensive Sätze pro Übung. Jeder, der mehr als 2 Sätze pro Übung trainiert, weiß nicht, wie Training funktioniert. Das wisst ihr ja schon.
Es ist so schön, wie du immer wieder deine eigenen neuen Regeln aufstellst und die postulierst als Gesetz. Aber ja,
das weiter. Das sind universelle Regeln, Andi. Das habe ich nicht erfunden. Das ist einfach, das sind physikalische Gesetze.
Okay, alles klar.
aber ja, so ist es. Und ich lasse mir sehr viel Zeit auch zwischen meinen Sätzen. Liegt auch daran, dass wir halt einfach immer einen guten Vibe im Gym haben und man halt noch irgendwie labert und es gibt Trash-Talk und man filmt Content und so weiter und so weiter. Das heißt, ich bin immer sehr erholt für meinen jeweiligen Satz. Ich pushe jeden Satz
push it
bis zu einem ja, RPE 9, würde ich sagen, im Schnitt. Manchmal auch 10. Nee, 9. Würde ich sagen, so bei jeder Übung. Und dementsprechend sammle ich natürlich auch meine Effektiven. Das kommt dann eben auf die jeweilige Übung an. Also zum Beispiel mit der Z-Press, die ich im letzten Podcast ausführlich beschrieben habe. So, da sammle ich definitiv effektive Wiederholungen für meine Delts zum Beispiel, weil die halt auch einfach schwer trainiert werden. Ich arbeite gerne mit relativ niedrigen Wiederholungen im Moment. Also je schwerer das Gewicht insgesamt ist, je höher die absolute Intensität, desto niedriger sind eigentlich die Reps. Also ich mache wenig über 8 Wiederholungen eigentlich. Bin gerne in so einem Wiederholungsbereich 5, 6, 7, 8 irgendwie unterwegs. Das mache ich ganz gerne. Manche Bewegungen mache ich mit mehr Fokus auf schnelle Ausführung.
Bist du auch ein Athlet?
Ja.
Ja.
Also es passt halt auch bei gewissen Übungen dann einfach, dass man die explosiv ausführt. Und dann ist die Benchmark ist dann eben nicht irgendwie Muskelversagen für so, wann breche ich diesen Satz ab, sondern wann habe ich das Gefühl, ich werde signifikant langsamer und dann höre ich auf. Habe ich zum Beispiel mit der Leg Press, habe ich das viel gemacht, dass ich einfach halt eine schnelle Leg Press mache mit unserer Kaiser Leg Press und den Satz eben aufhöre, wenn ich langsamer werde, weil es mir halt da eher um Explosivität dann geht in so einer Bewegung. Ich muss gerade überlegen, was ich noch so mache. Ja, dann ich mache zum Beispiel so diese Zercher Pistol Squats, die ich jetzt gemacht habe. So, da mache ich 3 Wiederholungen pro Seite, weil ich halt nicht mehr kann. Und das ist zum Beispiel das perfekte Beispiel. So, da werde ich für Hypertrophie nicht eine effektive Wiederholung gesammelt haben. Aber es ist halt einfach eine krasse Herausforderung auf koordinativer Basis für mich. Und dementsprechend ist das halt dann so die Challenge. Ja, je mehr ich über mein eigenes Training mit nachdenke, desto mehr merke ich, dass ich schon auch effektive sammle. So, ich mache zum Beispiel jetzt wieder schwere Klimmzüge, wo ich auch maximal eine Wiederholung im Tank lasse.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Wo der limitierende Faktor aber immer die Range of Motion ist zum Beispiel. Also limitierender Faktor unterscheidet sich wirklich sehr stark von Übung zu Übung.
Was ist denn mit den Headfields? Wie viele Reps machst du da?
6 mache ich da. 6er Reps.
Ja.
Und auch da, also da könnte ich mir, ich mache da 6 Reps mit einem relativ adäquaten Gewicht. Und ich, wenn ich jetzt wollte, wenn ich das für mein Ego mehr machen würde, dann, und ich würde wirklich grinden, könnte ich mit dem gleichen Gewicht wahrscheinlich 12 Wiederholungen machen. Aber da geht es mir dann halt sehr viel darum, wie ich die Bewegung mache. Auch in welchem Tempo, aber halt auch mit welcher Range, mit welchem Druck. Mache ich die, also ziehe ich die hoch oder schiebe ich die wirklich hoch durch die Füße und so weiter. Also es ist, eben mir wird ja immer unterstellt, dass ich Fühlen und Spüren hasse. Aber ich würde von mir behaupten, dass ich schon auch ein sehr gutes Körpergefühl habe, wenn es um Training und Bewegung geht. Also einfach ein gutes Verständnis für meinen Körper und wie er sich bewegt unter Last. Und danach steuere ich dann eben so die relativen Intensitäten, die Wiederholungsbereiche von meinem Training. Und das ist total unterschiedlich von Übung zu Übung teilweise. Ja, ich mache im Moment keine Plyos, einfach gar keine mehr. Ich mache auch keine ISOs mehr, weil ich eben einfach schauen will, hey, ist meine linke Achillessehne jetzt einfach fein, wenn ich das so mache? Und auch diese ganzen Plyos, da frage ich mich so ein bisschen, jetzt wo ich mitten in der Saison bin, so wie notwendig ist das in dieser Phase wirklich? Besonders, ich habe die auch weggelassen und das habe ich nicht proaktiv gemacht, aber jetzt so zurückblickend macht es total Sinn, weil ich habe eine sehr intensive Lebensphase jetzt gerade hinter mir, beziehungsweise ich stecke noch drin. Mit der Recovery, das war jetzt ein bisschen schwieriger die letzten Wochen. Und dementsprechend habe ich vielleicht ganz automatisch diese Inhalte aus meinem Training gestrichen, damit ich halt einfach ein gewisses Volumen, was ich vielleicht nicht unbedingt brauche und was jetzt nicht meiner Gesundheit zuträglich ist gerade, habe ich halt gestrichen und mich auf Sachen konzentriert, die meiner Gesundheit definitiv zuträglich sind, auf jeglicher Ebene. Auch darüber haben wir lange gesprochen in dem Training und mentale Gesundheit Podcast, also halt über die mentale Komponente. Aber ja, Und wenn wir von Athletiktraining reden, auch darüber habe ich schon oft gesprochen. Für mich ist der Nummer eins Fokus von einem guten Athletiktraining, sollte immer sein, den Athleten gesund zu halten. Weil wenn der Athlet gesund ist, dann kann er sein tatsächliches Athletiktraining machen, nämlich sein Sporttraining, und kann seinen Sport ausüben. Und da, wo Sportler besser werden als Sportler, ist in ihrem Sport. Surprise. Das Gym hat da sehr, sehr wenig Einfluss drauf und viel weniger, als man oft denkt, wenn man Athletiktrainer ist, weil man will natürlich nicht hören, dass man vielleicht gar nicht so wichtig ist in seiner Position. Und deswegen wird es dann gerne mal so verkauft, als wäre es halt ultra wichtig, dass man eben zum Beispiel seinen Squat nach oben bekommt, um besserer Athlet zu werden. Und ich bin immer so, hey, also keine Ahnung, schau dir Nikola Jokic oder Luka Doncic an. Das sind die zwei perfekten Beispiele dafür, dass das, was Athleten zu guten Athleten macht, in erster Linie mal ist, sind sie gut in ihrem Sport.
Ja.
So. Und es gibt Unterschiede, je nach Sportart. Keine Frage. Aber Basketball ist für mich dann ein super Beispiel, weil du eine Spanne siehst zwischen extrem athletischen Spielern, die auch sehr gut sind aufgrund ihrer Athletik. Und dann siehst du aber, dass zum Beispiel der beste Spieler der Welt, und zwar schon seit Jahren, gleichzeitig der unathletischste Spieler in der Liga ist. Und das ist keine Übertreibung, das ist so. Nikola Jokic ist der unathletischste Spieler in der NBA. Mhm. Und zwar seit Jahren. Und er ist diese Saison wieder der beste Spieler in der Liga. Er war letzte Saison der beste Spieler in der Liga. Er hat letzte Saison den MVP nur nicht gewonnen aus politischen Gründen. Eigentlich müsste er dreimal in Folge MVP geworden sein. Und es würde mich wundern, wenn er jetzt nicht diese Saison auch wieder MVP wird. Und das ist so, da kann man mal drüber nachdenken als Athletiktrainer, dass es halt so ist. Wie gesagt, in anderen Sportarten sieht es anders aus. Football ist zum Beispiel so ein Gegenentwurf. So, da geht's nicht ohne top-physische Fähigkeiten. Mhm. Und dann kommt die Skill-Komponente natürlich auch noch oben drauf. Weil ein Justin Jefferson ist der beste Wide Receiver, weil er genau so eine Maschine ist wie alle anderen Wide Receiver in der Liga. So, der hat da keine krassen Vorteile athletisch, aber er ist halt besser in Football als die anderen.
Ich glaube, es liegt immer an den lustigen Haaren und den rot gefärbten Bärten.
Und den Grills.
Und den Grills natürlich.
In erster Linie liegt es an den Grills. Aber ja, es war jetzt so ein kleiner Exkurs Richtung Athletiktraining. Und dementsprechend ist es schon auch ein Gedanke, der immer eine Rolle spielt bei mir. Also einfach das Gesundbleiben. Mein Krafttraining soll mich widerstandsfähig halten, gesund halten. Und dazu noch ein Gedanke.
Ich bin gespannt.
Und zwar der Gedanke der Antifragilität kommt da mal wieder ins Spiel. Oh. Ein Konzept, das sehr oft fehlinterpretiert wird, wenn man es auf Training überträgt, wie ich finde. Ein absolutes Schlüssel-Learning von Antifragilität ist, dass Organismen nicht von Stressoren unbedingt beschädigt werden, sondern durch die Abwesenheit von gewissen Stressoren beschädigt werden. Das heißt, so dieses Wear and Tear, Abnutzung eines Systems, passiert in erster Linie nicht durch die Stressoren, die dieses System erfahren hat in der Vergangenheit, sondern es passiert in erster Linie durch die Stressoren, die dieses System nicht erfahren hat in der Vergangenheit. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, über den man auch mal nachdenken sollte. Mhm. Weil so dieses so, oh ja, du hast jetzt Rückenweh, ja, das liegt an den, du hast ja jahrelang, hast du immer so schweres Krafttraining gemacht, hast du schwere Deadlifts gemacht, deswegen tut dir ja der Rückenweh, ist ganz klar. Nein. Dir tut jetzt der Rücken weh, weil du gewisse Sachen nicht gemacht hast. Vielleicht zusätzlich zu den schweren Deadlifts. Und das ist wirklich, das ist ein fetter Shift in der Perspektive. Das ist nicht so, das und das ist schuld, was ich gemacht habe. Nein. Fehlende Variabilität in deinen Stressoren in der Vergangenheit, das wird zu einem Problem für so ein eben antifragiles System, wie wir Menschen es nun mal sind.
Hast du jetzt antifragil gesagt?
Antifragil.
Ja.
Und wenn man so drüber nachdenkt, dann macht das was mit deinem Training. Absolut. Dann macht das was mit, wie oft variiere ich meine Übungen, welche Variationen mache ich, wie weird sind teilweise die Bewegungen, die ich im Gym mache. So. Das steuert sehr viel von meinem Trainingsprozess, von meiner Trainingsplanung und auch wie ich mein Training mache. Mhm. Verschiedene Positionen, verschiedene Bewegungen, verschiedene Geschwindigkeiten, verschiedene Intensitäten, alles.
Unglaubliche alles Bereicherung. Trainieren.
Ja.
Und Eröffnung von Möglichkeiten.
Genau, weil es inhärent genau das birgt eigentlich. Mhm. Dass du mehr machst, dass du variabler wirst in deinem Training und dadurch auch variabler wirst in deinen Stressoren, denen du dich aussetzt. Und siehe da, schon ist dein, schon passt sich dein, dein Organismus halt ganz anders an. Und also bei mir hat es ja dazu geführt, dass ich halt einfach Wolverine-Superkräfte entwickelt habe, mhm, zum Beispiel. Also es, und das könnt ihr auch.
Die waren vorher schon da, nur hast du sie, die waren halt schlafend. So.
Man muss sie halt aktivieren.
Du musstest sie nicht benutzen.
Gene müssen ja aktiviert werden.
Ja, genau. Ja, ja, das. Du sprichst da so kurz in einem Nebensatz drüber und so. Aber Leute, das ist eigentlich genau das, was wir bei MTMT ja, seitdem wir das Ganze hier so machen, verfolgen. Also einfach wirklich eine Erweiterung der Möglichkeiten, auch im Gym. Also dass man einfach nicht nur bilateral, sagittal, jetzt wäre ich wieder faktisch, trainiert, sondern einfach so divers und einfach sich keine Grenzen setzt, weil man denkt, Übungen sind so und so auszuführen. Sondern alles ist möglich. Und das ist doch total geil. By the way, ach so, nein, das darf man noch nicht sagen, gell?
Was?
Ja, weißt schon. Genau sowas. So.
Ach so, nee, ist immer noch geil.
Ist geheim. Noch geheim. Aber das ist doch auch das Schöne. So.
Du kannst schon mal anteasern.
Ne, ich meine einfach so der Bock.
Kannst schon mal anteasern.
Der Bock auf mehr an Training. Und im Gym auch andersartig zu trainieren. Ich meine, das gibt's im Krafttraining der Zukunft. Jetzt, wenn ich sage 1.0, dann wisst ihr, was vielleicht bald kommt.
1.0? Ich dachte, es gibt nur ein Krafttraining der Zukunft-Format-Seminar. Ah.
Ja, ja.
Wieso sagst du dann explizit 1.0 dazu noch, Andi?
Naja, das ist mir vielleicht jetzt so rausgerutscht.
Aha, interessant.
Aber das meine ich einfach damit so. Antifragil bedeutet es auch einfach so die Konformität von bilateral sagittalisierten Training zu verlassen.
Den Satz würde ich mir gerne einrahmen.
Ja. Was ist denn immer los mit dir? Das ist doch eigentlich, also...
Nein, es war einfach ein geiler Satz. Es war einfach ein schöner Satz. Ich freue mich da halt drüber.
Ja, ich weiß auch nicht, was du willst. Da sind zwei Handelscheiben, kannst du mal nehmen und machst ein paar Curls, während wir hier reden.
Soll ich dich einfach mal reden lassen? Ich lasse dich jetzt mal reden. Es tut mir leid.
Es ist ja tatsächlich so, du hast von Bewegungsgeschwindigkeiten gesprochen. Du hast von darüber gesprochen, dass du in unterschiedlichen Bewegungen auch unterschiedliche Foki setzt. Heißen die so? Fokusse.
Foki finde ich besser.
Foki. Und das ist ja bei mir genauso. Auch wenn ich mich jetzt nicht als Athlet sehe, weil ich ja keine aktive Sportart verfolge im Moment. Außer die Sportart Training. So. Und trotzdem ist es bei mir auch so, dass ich gewisse Aspekte, also zum Beispiel Unterkörperbewegungen, da habe ich auch Aspekte dabei, die ich sehr, sehr, ich sag mal, Hypertrophie gedacht trainiere und mich dementsprechend bewege, also halt sehr kontrolliert. Gerade die Konzentrik, also beide Phasen, die Exzentrik wie die Konzentrik. Und dann gibt es aber auch Unterkörperbewegungen, wo ich mich viel explosiver bewege, weil ich die halt bei Design explosiv bewältigen können will. Also, dass ich einfach meinem System auch andere Bewegungsgeschwindigkeiten abverlange. Also von dem her.
Was machst du zum Beispiel explosiv? Weil ich hatte auch ein Beispiel, ganz kurz überlegen, dann laber ich wieder. Ich mache Langhantelrudern wieder. Mhm. Oh, so eine geile Übung. Und ich mache das eben sehr mit maximalem Momentum. Ich mache das sehr explosiv. So, und auch da, ich will eine gewisse Range of Motion haben und ich will durch diese Range of Motion möglichst explosiv arbeiten. Das heißt, ich hole weit nach unten aus und dann benutze ich auch den Schwung. Also ich versuche nicht aus dem Rücken zu ziehen, so, sondern ich versuche, ohne dass es zu wild wird, dieses Gewicht maximal zu beschleunigen. Mhm. Oder ob ich dafür jetzt meine Traps, meinen Lat, meine hintere Schulter oder meine Hüfte benutze oder so, ist mir wirklich egal, weil da der Fokus eben ein externer ist.
Ja.
Nämlich, wie kann ich diese Hantel maximal schnell aus einer super gereachten Position an mein Brustbein dran knallen. Und das ist so, oh, das macht so Spaß, hey. Das macht so Bock. Mm. Und da ist es mir zum Beispiel jetzt auch so, ja, warum muss ich explosiv was ziehen? So, keine Ahnung, ne? Macht mir Spaß, ja. Warum nicht?
Ja.
Und das ist auch so eine Frage. Also ganz viele Leute, weil ich glaube, viele Leute denken, dass ich mein Training halt endkrass verkopf und jede Übung aus irgendwelchen, ja, da macht der Crease bestimmt, das macht er bestimmt, um die Expansion da zu fördern. So denken, glaube ich, Leute, dass ich mein Training denke.
Ja.
Und dann kriege ich ganz oft Nachfragen auf meine Stories, weil ich poste ja mein Training meistens so, hey, warum machst denn du die Übung so? Und ich bin dann immer so, was willst du jetzt von mir hören? Also, und ich schreibe dann wirklich so, warum nicht? Warum nicht.
Naja, ich meine, ja, das denkt, also das triggert schon wieder eine Diskussion, was ja auch gut ist als Lehrer. Aber eigentlich muss man halt sagen, weil ich Bock habe.
Ja, weil ich Bock habe auf diese Übung. Ja. Weil ich Bock habe, diese Übung so zu machen.
Ja, genau.
Mache ich die so.
Ja.
Antworte also, ich dann auch ganz oft so. Ja, sorry.
Beim Presse.
Und du so?
Beim Presse, was du auch vorhin gesagt hast, mache ich total oft so, dass ich die wirklich so Output-getrieben trainiere, insofern, als dass ich es halt so schnell wie möglich bewältigen will, so wie du es vorhin auch beschrieben hast, und die auch tatsächlich Bewegungsgeschwindigkeit, also Power-Output kann man ja am Kaiser sehr, sehr gut messen. Ja.
Ist schon auch geil, also man, das ist wird gemessen, geil. Du hast eine Zahl, nach jeder einzelnen Wiederholung siehst du, wie hoch dein Power-Output
war. Genau, genau. Das mag ich sehr, sehr gerne. Und dann letztendlich einfach den Umkehrpunkt von exzentrik zu konzentrik in gewissen Bewegungen, wie zum Beispiel auch Split Squats mache ich zum Beispiel so. Teilweise mit, indem ich den Boden noch verlasse und so weiter. Solche Dinge. Viele Sachen am Kaiser, die ich unilateral trainiere, also wo ich eher so Bewegungsoptionen fördere, die mache ich auch oft mit einem Power-Output getriebenen Fokus. Da mache ich dann auch nicht viele Reps natürlich.
Auch so rotatorisches Zeugs und so.
Ganz genau. Also Rotational Power-Output-Sachen.
Ja.
Ich meine, da ist natürlich ein Kaiser Gold wert. Wir hatten am Wochenende auch die Diskussion darüber, weil Leute uns gefragt haben, welchen Seilzug soll ich mir anschaffen. Wenn man in Fokus solche, also die Erweiterung von Gym-Bewegungen, nicht nur Chasing Hypertrophie, sondern auch andere Qualitäten zu befördern, da würde ich auf alle Fälle eben diesen Functional Trainer von Kaiser mit dahinstellen. Das macht einfach Sinn.
Ja, du weißt ja, ich habe ich benutze den nicht so viel.
Ja, du kannst ja auch nicht so gut rotieren. Das solltest du vielleicht mal mehr machen.
Bro,
ich
kann so krass rotieren.
Natürlich.
Ich kann so krass
rotieren. Du solltest rotieren. Mal einen Kurs beim Rob machen vielleicht. Machen wir auch, by the way. Also, darf ich nicht.
Ist geheim.
Ja, hey, Training ist einfach was Schönes.
Training ist toll, ja. Und was mir jetzt gerade aufgefallen ist, wenn wir halt so drüber reden, wahrscheinlich viele, die zuhören, denken sich so, ja, und jetzt? Mhm. Weil das ja immer so ein bisschen ist, so ja, mach halt einfach irgendwelche Sachen. Aber in diesem Chaos und Wahnsinn unseres Trainings, so, das ist ja nicht random. Mhm. Und das ist immer so, das finde ich dann immer nicht so leicht, das eben zu vermitteln. Mhm. Also genauso wie ich sage, so natürlich, meine Gesundheit ist für mich das oberste Ziel, was ich mir erhalten will durch mein Training. Aber trotzdem ist es nicht so, dass ich jetzt irgendwie, also die Übungen sind deswegen keine Gesundheitsübungen. So, es ist am Ende nicht so spezifisch. Es ist immer irgendwie rausgezoomt gedacht. Man hat so ein grundsätzliches Prinzip, dem man folgt. Und das kann sich ganz unterschiedlich ausprägen. Und das ist so, eben, es ist dann nicht so leicht, das irgendwie zu vermitteln, gerade wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht selber noch nicht so viel Trainingserfahrung hat, weil eben die alten Hasen werden gerade zuhören und werden sich denken, ja geil, verstehe ich, mache ich irgendwie vielleicht auch so oder so ähnlich. Aber wenn man am Anfang steht, dann ist es natürlich so ein bisschen so, ja, fuck, was soll ich jetzt machen? Bau erstmal Muskeln auf, wäre meine Antwort, aber.
Ja, ich meine,
spezialisier dich erstmal auf irgendwas. So.
Ja. Tauch rein, spezialisier dich und dann wirst du nach dem Spezialistentum wirst du ein Generalist, dann wirst du wieder Spezialist, dann wirst du ein globaler Generalist und so weiter und so fort.
Weil das ist schon wichtig, weil wenn du anfängst zu trainieren und quasi einfach halt, also tatsächlich random Shit machst in deinem Training, ja, dann wirst du nicht die Fortschritte machen, die du machen könntest. Das ist schon auch wichtig. Ich habe dieses Beispiel geliefert, auch im Hypertrophie-Skill-Meeting von diesem neuen Archetyp des urbanen Athleten, der so, klar, du hast deinen Class-Pass oder so und du machst halt ganz unterschiedliche Sachen und das ist super cool. Und wenn zum Beispiel so jemand, der jetzt nicht todessportaffin ist oder geht irgendwie zweimal, dreimal die Woche irgendwie trainieren oder zum Sport oder so, dann ist die Entwicklung oft sehr, sehr gleich. Die körperliche Entwicklung erstmal. Solche Leute fangen an zu trainieren, der Körper verändert sich. Klar, neuer Reiz, du baust ein paar Muskeln auf, du wirst stärker. Irgendwie deine Kalorienbilanz shiftet sich und so weiter und so weiter. Aber diese Leute, die bleiben körperlich meistens komplett stehen, nachdem sie diese sogenannten Rookie Gains gemacht haben. Also nachdem sie diese frühen Erfolge gesammelt haben, passiert danach keinerlei körperliche Veränderung mehr, weil sie eben dann in einem Stadium sind, wo sie ein bisschen spezifischer was trainieren sollten. Aber dann wird halt tatsächlich einfach random trainiert. Und dann geht es halt nicht weiter voran. Was in Ordnung ist, wenn dich das nicht stört. Aber wenn es dich halt stört, und viele Leute sind da unzufrieden, weil sie halt dann in ihr Zirkeltraining gehen und halt jede Woche das Gleiche machen. Und mit das Gleiche meine ich, die gleichen Gewichte bewegen, für die gleichen Wiederholungen, in den gleichen Übungen, mit den gleichen Pausenzeiten und so weiter und so weiter. Und dann ist eigentlich auch klar, dass man sich nicht weiter verändert, wenn man halt einfach dann immer die gleichen Sachen macht. Und gerade wenn man in so einer Phase ist, dann könnte man sich überlegen, dass man eben ein bisschen spezifischer wird mit seinem Training, damit man auch weiter vorankommt in der körperlichen Entwicklung, zum Beispiel mit seinem Muskelaufbau.
Ja, du. So. Aber ja.
So halt.
Das ist schon wichtig, was du gerade auch vorhin noch gesagt hast, dass das ist halt definitiv nicht random. Ja, sondern das ist genau das Gegenteil von random. Und weil wir eben so spezifisch uns Gedanken über Sachen gemacht haben in der Vergangenheit und das natürlich auch ongoing machen, können wir es erscheinen lassen, als wäre es random. Sonst könnten wir das nicht. Und ich habe noch so gerade so einen Gedanken gehabt, so von wegen, wenn Leute dich auch immer so fragen, hey, du denkst doch bestimmt an die und die Position und willst da Expansion fördern und sonst irgendwas.
Nope.
Nicht mehr. Weil wir einfach halt the bigger picture wieder sehen können, weil wir einfach halt reingezoomt haben, um jetzt wieder rauszuzoomen. Und am Ende des Tages glaube ich, und das ist so ein Prozess, wir trainieren sehr, sehr allgemein gedacht. Und wenn dann eine spezifische Gegebenheit auftritt, wie jetzt zum Beispiel irgendein Fuck-up in der Achillessehne zum Beispiel, dann wird es getriggert und dann macht man sich wieder spezifische Gedanken darüber, wie kann ich mein globales Belastungsniveau hochhalten und wie muss ich mich aber um dieses spezifische Ding kümmern, um nicht zu viel von meiner globalen Belastungsmotivation irgendwie abstreichen zu müssen. Weil wenn du dich um diese Sache nicht explizit gekümmert hättest, wäre es vielleicht so gewesen, dass du einfach halt einen limping leg hättest, weil einfach dieses Problem sich so akkumuliert hätte und einfach schlimmer geworden wäre. Und dann einfach so insgesamt die Möglichkeit der Belastung, was einfach grundsätzlich das Wichtigste ist, nicht mehr so hoch gewesen wäre wie dein Niveau eben jetzt, weil du dich einfach für einen gewissen Zeitraum X explizit darum gekümmert hast.
Und auch da so talking about maintenance Volumen. Ich mache ja immer noch dieses Wadenheben, was auch Teil von meiner Reha für die Achillessehne war. So, das ist drin geblieben im Plan. Also das ist noch so ein quasi so ein Afterglow von diesem spezifischen Training, was ich jetzt für die Sehne gemacht habe. Und das sind zwei Sätze pro Woche. Mhm. Und vielleicht ist das jetzt gerade das Maintenance-Volumen, was meine Achillessehne im Moment halt noch gesund hält, was immer noch so ein bisschen Stimulus drauf bringt, ohne dass ich es jetzt explizit noch mehr stressen müsste, weil die Anpassung, dass ich halt schmerzfrei bin, die ist halt schon passiert. Also eben, das sind so, und das ist nicht random, dass ich die weiterhin mache.
Ja.
Es ist nur so, ich setze mich da halt nicht hin mit meiner Excel-Liste, sondern das sind halt einfach, das passiert halt so im Trainingsflow und in der Planung, die ja auch immer, also inzwischen bei mir nicht mehr so passiert, dass ich mich halt hinsetze mit einer Excel-Liste und mein Training für die nächsten 3 Monate plane. So. Mhm. Ist sehr angenehm, so zu trainieren.
Und ich finde, das ist ja auch einfach, das ist so eine wichtige Aussage von dem Gespräch, das wir jetzt hier geführt haben, dass wenn jetzt jemand sagt, so ja, aber du musst dich doch hinsetzen und quasi so Prehab-mäßig dir Übungen ausdenken und so weiter, dass es überhaupt zu dem und dem Phänomen gar nicht kommen kann. Aber man, das kann man halt schlichtweg nicht.
Ja, jein.
Ja,
also
jein, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Also so zu sagen irgendwie, man müsste dies und jenes trainieren und so weiter, weil dann hättest du dieses Problem in der Achillessehne gar nicht aufgebaut. Ich meine, da ist einfach so, da würde man hergehen und würde quasi halt die Weltordnung als Beherrscher sehen. Als wärst du derjenige, der bestimmen kann darüber, ob du ein Achillessehnenproblem ausbildest oder nicht. Das kannst du schlichtweg nicht.
Ja, da sind wir dann halt auch wieder bei Sport. Und das Sport passiert halt in einem ganz anderen Kontext als Training im Gym.
Ja.
Halt in einem Kontext, wo du deutlich weniger Faktoren kontrollieren kannst.
Ja, in einem chaotischen Umfeld im Vergleich zum In-Vitro-Gym.
Ja. Ist auch mal lustig, wenn ich so zurückblicke, so die Phasen, die ich so über die letzten Jahre durchlaufen habe. Ich hatte ja auch so die Chaos-Phase, wo ich halt so war, hey, wir brauchen Chaos im Training. Und das steckt immer noch in meinem Trainingsapproach drin, bloß halt nicht explizit als Chaos, sondern es ist halt einfach so, inzwischen würde ich es einfach Variabilität nennen, glaube ich. Und so könnte man es auch nennen in der echten Welt, also halt auf dem Spielfeld. So, was ist hoch in einem Spielsport, wie, gerade wie Basketball mit Gegnereinwirkungen und so weiter, naja, Variabilität. Also du hast viel Variation von allem, von Bewegungsrichtungen, von Kraftvektoren, von Positionen, in denen du dich wiederfindest und so weiter. So, das ist einfach, da ist viel, viel Variation, physiologische Variation drin. Und dementsprechend auch da, wenn man wieder rauszoomt, dann könnte es vielleicht sinnvoll sein, dass dein Training das auf irgendeine Art und Weise abbildet. Dein Athletiktraining.
Oder dein Training.
Oder dein Training.
Ja. Ja. Was ich nur sagen will, ist einfach so, belastet euch Menschen. Trainiert.
Menschens da draußen.
Und denkt nicht, es gibt die oder die Zauberübung, die letztendlich irgendwie den unteren Rücken für immer heilt und sichert gegen irgendwas. Es gibt nicht die Übung.
Sind das nicht Jefferson Curls? Muss ich nicht einfach Jefferson Curls machen und ich habe für immer einen gesunden Rücken?
Ja, genau.
Habe ich den Rant eigentlich schon mal abgelassen?
Ich weiß nicht.
Auf Instagram. Doch, ich habe auf Instagram hab ich mal drüber gepostet. Wie, also, weil ich auch selber Jefferson Curls gemacht habe und so. Ja. Und dann halt hatte ich so das Gefühl, dass viele Leute denken, ach so, ja gut, ich muss einfach nur Jefferson Curls machen eben und dann wird für immer mein Rücken gesund bleiben. Also halt nicht verstehen, dass diese Übung nur ein Abbild davon ist, dass man halt mal ausbricht aus seinen gewohnten Bewegungsmustern,
ja,
sondern man halt wieder gesagt hat, ah, diese Übung also.
Das meine ich damit. Man muss einfach Sachen machen. Man muss einfach dranbleiben. Das ist einfach diese...
Progressiv Sachen machen.
Ja, globale, intrinsische Motivation, einfach Bock darauf zu haben und nicht, und zwar on a regular basis und nicht erst dann, wenn quasi halt akut was da ist. Dieses akut was da, um das muss man sich sowieso kümmern. Aber das ist das, was ich versucht habe zu erklären. Also Shoutout Dani, mein alter Trainingskumpane, der hat einfach kein gutes Belastungsniveau. Und das jetzt schon seit mehreren Jahren. Und dementsprechend ist letztendlich eben auch so die Art, wie sein Körper sich entwickelt, nicht die, die er haben könnte, mit den Möglichkeiten, die er eigentlich hat. Und er wird immer fragiler und es wird immer mehr so, dass die Komponenten seines Seins nur noch darauf basieren, dass ihm da und da und da was wehtut. Er spricht nicht darüber, was er geil kann, sondern was er nicht mehr kann.
Was er nicht mehr kann, weil er in der Vergangenheit gewisse Dinge nicht gemacht hat.
Absolut, genau.
Wir müssen uns das schon echt zunutze machen, dass wir antifragil sind, weil es ist schon geil. Es ist eine ziemlich geile Eigenschaft von Menschen.
Das ist erstmal aber vor allem eine Einstellung. Das ist total wichtig. Für mich ist es tatsächlich, es ist eine Entscheidung.
Die Antifragilität ist da in jedem Menschen.
Absolut.
Aber auch diese muss aktiviert werden durch eine proaktive Entscheidung.
Ja, 100%.
Ja. Und auch auf alle Aspekte des Lebens bezogen.
Alle.
Das macht es halt auch so, weil das halt ein universelles. Ist es universell oder universal?
Kannst beides sagen.
Ein universales Prinzip des Menschseins, liebe Freunde. Auch das fällt mir immer wieder auf. Also eben in allen möglichen anderen Kontexten.
Ja.
Das, was dir Kummer bereitet, ist nicht das, was du gemacht hast meistens, sondern das, was du halt nicht gemacht hast. Das ist das klassische Beispiel so. Wenn jemand auf seinem Sterbebett liegt und du fragst ihn, was bereust du, dann wird er dir nicht aufzählen, ja, ich bereue, dass ich das gemacht habe und das gemacht habe und das gemacht habe. Nein, der Mensch wird sagen, ich bereue, dass ich das nicht gemacht habe, dass ich das nicht gemacht habe und dass ich das nicht gemacht habe.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Wir alle haben die Entscheidung, ein antifragiles Leben zu führen. Und ein super Vehikel, da sind wir wieder bei Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung, ist Training.
Training geil. Apropos Training. Wir haben auch Trainingspläne, die ihr trainieren könnt.
Ja.
Ist mir jetzt in dem Kontext nochmal eingefallen. Zum Beispiel Ball ist Leben. Ich habe ein kleines Programm für Athleten geschrieben, wo viele Plyos drin sind, aber auch andere Bodyweight-Skills. Das könntet ihr mal auschecken, gerade wenn ihr jetzt so vielleicht noch relativ am Anfang steht eurer eigenen Trainingskarriere oder ihr halt ganz lange nur so traditionelles klassisches Krafttraining gemacht habt, Hypertrophietraining und so weiter. Ball ist Leben ist, glaube ich, immer ein guter Einstieg, um einfach mal ein paar neue Sachen mit reinzubringen, wie zum Beispiel eben Springen, Plyos und noch ein paar andere Skills, die sehr, sehr wertvoll für Athleten sind, aber halt auch für Eisenathleten, die einfach mal ein bisschen sich anders belasten wollen. So, ich muss jetzt noch irgendwas pluggen am Ende.
Das ist auch recht.
Und heute ist es Ball ist Leben.
Ja gut, schön, dass ihr da wart. Vielleicht seid ihr noch dran geblieben. Vergesst nicht zu trainieren.
Vergesst nicht zu trainieren.
Und schreibt was in die Kommentare und Ring the Bell haben wir schon lange nicht mehr gesagt, oder?
Ja.
Gibt's Ring the Bell noch? Gibt's es noch?
Ich glaube, auf YouTube ist es schon noch ein Thing.
Ja.
Also ich könnte die, der Andi hat halt mal in irgendeinem YouTube-Video vor 6 Jahren hat irgendwer gesagt Ring the Bell und er fand es so geil, dass er sich das gemerkt hat. Und jetzt sagt er immer Ring the Bell. Obwohl das halt so krass kein Thing ist. Ey, Ring the Bell, follow the account, like the thing, do the stuff. Ja. Genau so. Der Andi ist schon wieder, hat schon wieder ausgecheckt, der hängt schon wieder am Handy, also damit ist die Folge auch beendet. Schön, dass ihr mal wieder dabei wart. Gebt uns ruhig mal ein bisschen Input, was ihr gerne für Themen in der Zukunft hättet, weil gerade sind so ein paar so Slots für Podcast-Themen offen, würde ich sagen. Also gerade die Folge kommt ja Mitte Dezember raus, so schreibt mal ein bisschen was, könnt uns auch eine DM schreiben auf Instagram, könnt uns eine E-Mail schreiben, wie auch immer. Wo ihr ein bisschen was vorschlagen könnt und dann können wir mit diesen Themen vielleicht so ins nächste Jahr starten, dann 2025 MTMT Podcast.
Okay. Das ist ja schon bald wieder, gell?
Es ist gleich, quasi.
Das ist gleich.
Das ist schon gleich. Also wie immer, schön, dass ihr hier wart. Wir haben euch lieb und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Okay, bye.